Danke für das. Ja, wie viel mache ich denn? Nein, ich mache das ja. Also zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich habe bei der Frau Kuberli Material aufliegen, das zur Entnahme ist. Es ist in englischer Sprache. Und ich möchte jetzt auch darauf hinweisen, wie wichtig mir erscheint, dass solche Veranstaltungen, die mehr als ein Land betreffen, heute stattfinden. Denn wie Frau Professor Palermo schon gesagt hat, es gibt auf EU-Ebene und auch sonst Regelungen, die uns alle betreffen, von denen aber der einzelne Bürger oder auch Arzt viel zu spät was erfährt. Bei der medizinischen Forschung haben wir es um ein Spannungsgefüge zu tun, wo verschiedene Kräfte am Werk sind, und man kann sich sehr leicht vorstellen, dass diese Kräfte sich betätigen und es zu Verzerrungen in diesem Gefüge kommt. An sich geht es darum, im Rahmen der medizinischen Forschung, der humanmedizinischen Forschung, klinischen Forschung, das Risiko des Individuums und den Nutzen abzuwiegen, Nutzen der Gesellschaft, des Einzelnen, und das Ganze ist an sich weitgehend auch durch das Recht bestimmt, und wenn die Ethik auch noch dazu passt, dann sollte an sich diese Situation vermeidbar sein. Jetzt, wenn ein Patient zum Arzt kommt und eine korrektive Handlung verlangt, dann geht er hin und erwartet von seinem Arzt und hat auch einen Rechtsanspruch darauf, dass er individuell die beste Therapie und die mit dem geringsten Risiko angeboten bekommt. Wenn der Patient zum Arzt kommt und er wird in ein Forschungsvorhaben eingebunden, dann ändert sich diese Patienten-Arzt-Beziehung grundlegend. Der Patient wird zur Versuchsperson und der Arzt wird zum Forscher. Im ersten Fall braucht der Patient den Arzt. Im zweiten Fall braucht der Arzt den Patienten. Es gibt auch heute noch weit verbreitet das Missverständnis, dass medizinische Forschung primär individuell oder individual orientiert ist. Das ist der klassische Heilversuch, wo einen Arzt, die üblichen Therapieverfahren greifen nicht, auf etwas zurückgreift, was seine Erfahrung ihm empfiehlt, und er etwas zur Anwendung bringt, das nicht Standard ist. Das wäre ein Heilversuch. Das waren Methoden, die waren bis 1940, 1950 üblich. Die heutigen medizinischen Forschungsmethoden folgen einer völlig anderen Systematik. Heute geht es darum, mit Hilfe medizinischer, naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden gesicherte Erkenntnisse zu gewinnen, um damit die Grundlage zu schaffen, in breitflächig Therapien anzuwenden. Ich werde zunächst über medizinische Forschung am Menschen sprechen und abschließend über die Nutzung medizinischer Forschungsergebnisse. Ich habe hinten etwas aufgelegt, was ich dir als Geschenk empfunden habe. Das ist eine Artikelserie im Lancet, voriges Jahr, von zwei amerikanischen Autoren, die in einer wunderbaren kurzen Artikelserie von 11 Artikeln die heutigen Strategien humanmedizinischer Forschung beschreiben. Kann ich nur jedem empfehlen, der mit dem Thema sich befasst. Und hier eine kurze Aufschlüsselung. Wir unterscheiden in der Systematik der Forschung unterschiedliche Vorgangsweise. Wenn der Forscher den Patienten zu einem Verfahren zuteilt, das nennen wir experimentelle Studien. Wenn der Arzt beobachtet, sind es Beobachtungsstudien. Das Wesentliche der modernen Forschungssystematik ist der Vergleich. Ob der Vergleich jetzt durch Zufall herbeigeführt wird, indem wir mit dem Zufall versuchen, Verzerrungen, Bias zu vermeiden, dann setzen wir den Zufall ein und nennen das Randomisieren. Sie können sich schon vorstellen, und ein weiteres Verfahren wäre zum Beispiel, dass der Arzt nicht weiß, was der Patient bekommt, oder dass auch der Patient nicht weiß, was er bekommt. Stellen Sie sich einmal subjektiv selbst vor, wie das für Sie wäre. Sie kommen zum Arzt und der sagt, wir haben hier zwei Verfahren und wollen die vergleichen, und es gibt irgendeinen Grund, warum der Patient mitmachen sollte. aus meiner fast 20-jährigen Erfahrung in einer Ethikkommission, ist eigentlich der wesentliche Grund, den ich vertreten könnte, Solidarität. Das heutige Gesundheitswesen bietet uns enorme Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat, und die beruhen letztlich auf der Bereitschaft anderer Menschen, sich der Forschung zur Verfügung zu stellen. Und daraus leite ich auch für jeden von uns die Verpflichtung ab, gegebenenfalls mitzumachen. Die Verpflichtung hat natürlich in der Zustimmung und im eigenen Willen eine Grenze, aber ich sehe eine Solidarverpflichtung. Die Patienten sehen das meistens anders, die Ärzte auch, sie interpretieren hinein ein therapeutisches Verfahren, das ist es nicht. Die moderne Forschung sucht die Wahrheit und benutzt dafür die Menschen, instrumentalisiert sie. Wir haben aber keinen anderen Weg, um gesichert zu Erkenntnissen zu kommen, es sei denn, die Ergebnisse sind ganz eindeutig. Aber diese dramatischen Fortschritte in der Medizin wie Penicillin, ich glaube, die kennen Sie sonst kaum mehr, nicht? Also bei uns geht es um Fortschritte im Prozentbereich. Jetzt stellen Sie sich vor, ich lade Sie einen Arzt ein, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass Patienten sagen, okay, Doktor, entscheiden Sie, was wir machen. Ich kann mich erinnern an einen Freund, der sich das Sprunggelenk verletzt. Dann war die Frage, ist in die Chirurgie gegangen, Unfallchirurgie. Und am Weg dahin haben wir schon gesagt, es kommt darauf an, welcher Oberarztdienst hat, ob operiert wird oder konservativ behandelt wird. Das kann man sich dann in etwa aussuchen. Oder er stellt es zur Diskussion und sagt, das kann man so oder so machen. Ich glaube, dass in der Praxis, in vielen Fällen im kurativen Bereich, der Arzt, der Patient dem Arzt es ja anheimstellt, sagt, machen Sie doch, was Sie als besser erachten. Also die Randomisierung zwischen vernünftigen Alternativen, das wird der Patient wahrscheinlich noch verstehen. Wenn aber dann drauf kommt, dass der Arzt auch nicht weiß, was er bekommt, und er selbst auch nicht weiß, das ist, glaube ich, für einen Patienten, der logisch mitdenkt, doch sehr überfordernd. Versuchen Sie es für sich selbst, für Ihre Frau, für Ihre Kinder, je nachdem wie Ihre Beziehungen sind, das umzusetzen. Und das verlangen wir, um die höchste wissenschaftliche Aussagequalität zu erhalten, in der randomisierten, kontrollierten, blinden Studie. Kontrolliert heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass man den Ärzten ganz besonders genau auf die Finger schaut. Kontrolliert heißt immer, dass es ein Vergleich ist zwischen zwei Gruppen. Daher sind das auch Kollektivergebnisse, die wir heute in der modernen Medizin erhalten. Das sind nicht Individualergebnisse. Wir können sagen, diese Intervention bringt bei so und so vielen Patienten in der und der Gruppe das Ergebnis, diese Intervention jenes. Das ist dann, sind Ergebnisse, sind Evidenzen, und wir basieren unsere Therapie auf solche Evidenzen. Und die Kunst des Arztes ist es natürlich, im Einzelfall zu entscheiden, ob die wissenschaftlich gewonnene Evidenz auf das Individuum umzusetzen ist. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Väter der Evidence-Based Medicine an eine Kochbuchmedizin geglaubt haben. Das war es nicht. Nur das Wissensfindungsverfahren bringt uns Kollektivergebnisse. Und das ist, verstehen, glaube ich, auch viele Ärzte auch heute noch nicht. Ein anderes Verfahren wären die Beobachtungsstudien, die sind noch der zeitlichen Anordnung anders. Es gibt Kohortenstudien, die sind in die Zufallsblicke, und eine der wirklichen Wissensfabriken dieser Art sind zum Beispiel die Framingham-Studie seit 1948 im Laufen. Dann gibt es Fallkontrollstudien, rückblickende Studien und so weiter. Die erreicht haben ein weniger hohes gesichertes Evidenzniveau, nur die randomisierte Studie hat Einschränkungen. Sie können zum Beispiel ein bekannt schädliches Verfahren nicht quantifizieren und objektivieren, indem Sie es an Leuten ausprobieren, das wären Hitler-Experimente. Das kann man nicht. Das sind die Grenzen. Es gibt also Dinge, die können wir nicht nach den höchsten Evidenzmaßstäben untersuchen, zum Beispiel auch Langzeituntersuchungen, interventionelle Art über Ernährungsbedingungen und so weiter. Das ist alles unrealistisch. Da müssen wir auf dem Evidenzniveau, das etwas niedriger ist, über Beobachtungsstudien und so weiter, arbeiten. Also das wäre nur ein ganz grober Überblick, und diese amerikanischen Autoren haben das wunderbar zusammengestellt. Und der Vater letztlich dieser Entwicklung sind Professor Fischer und Bradford Hill, die also herausgearbeitet haben, dass das Wesentliche eigentlich das Vermeiden von Verzerrungen ist, und die beste Methode, Verzerrungen zu vermeiden, ist es, um in experimentellen Anordnungen dem Zufall die Hand zu geben. Eine extreme Ausbildung dieses Verfahrens hat Kollege Greil heute schon angesprochen. Das wäre zum Beispiel Placebo-Chirurgie bei Morbus Parkinson mit der Implantation von embryonalen oder fetalen Stammzellen ins Hirn. Ich habe diese Arbeiten sorgfältig gelesen und muss sagen, von den 3,5 Argumenten, warum das ethisch sein sollte, sind amerikanische Arbeiten, waren 2 Argumente kostenbezogen. Ich habe mir da notiert, how barbarian. Für einen Italiener ist vielleicht, wenn der Germane mit how barbarian kommt, klingt das vielleicht eigenartig, aber das war meine spontane Interpretation. Diese Studien haben auch nicht ganz das gebracht, was man sich erwartet hat. Ich habe eine Funktion in der European Federation of Neurological Societies und in der World Federation of Neurological Societies, bin Arzt und Pharmakologe, aber da hat sich so ein Zusammenhang ergeben. Darum bin ich mit diesen Dingen besser vertraut. Meine persönliche Meinung ist, man könnte, wenn man genug Zeit gibt, den Experiment über Randomisieren ohne Placebo hier wahrscheinlich auch gute Auskünfte bekommen. Nur müssten sie dann 3, 4 Jahre, 5 Jahre ins Land ziehen lassen. Das ist den Leuten zu lange. Und drum greifen sie zum Schärfungsinstrument des Placebos. Diese amerikanische Arbeit setzt sich mit diesen Studien auseinander und kommt zum Ergebnis, was hier geschehen ist, ist unethisch. Das sind Juristen, Theologen, Mediziner. Ein wesentlicher Punkt der Begründung ist, dass sie sagen, Patienten in dieser Phase der Erkrankung haben eigentlich keine vernünftige Alternative. Daher entscheiden sie nicht wirklich frei und so weiter. Das nennt man Therapeutic Misconception, dass der Patient sich einen individuellen Heilerfolg verspricht, obwohl hier eigentlich nur probiert wurde, ob das Verfahren überhaupt funktioniert im Prinzip. Warum wir aber über exakte naturwissenschaftliche Absicherung von Annahmen nicht hinwegkommen, zeigt diese Studie, die an sich in die Medizingeschichte eingegangen ist, CAS-Studie, Patientenzustand nach Herzinfarkt mit Rhythmusstörungen, und an denen wurden Antiarrhythmika erprobt, und wie Sie hier sehen, ist Placebo lebensverlängert im Vergleich zur Medikation. Diese Patienten hatten ein schöneres EKG, sind aber früher verstorben. Das heißt, bis dahin hat man sich auf einen Zwischenwert, auf einen Surrogatparameter verlassen, war die Annahme, wenn bei diesen Patienten, die zu Rhythmusstörungen neigen, die Rhythmusstörungen im EKG weniger werden, wird das schon auch verbunden sein mit einer Verlängerung des Lebens. In Wirklichkeit hat die Studie gezeigt, dass die Leute zwar ein schöneres EKG haben, aber unter Placebo länger leben. Ich glaube, die meisten der Patienten hätten in dem Fall die Placebo, da waren 56 Tote der Unterschied, das ist ja nicht so wenig. Aber Studien dieser Art zeigen, dass wir uns auf Hausverstand sozusagen und eingeführte Dinge in der Medizin nicht wirklich verlassen können. Wir müssen die Dinge letztlich in irgendeiner Art objektivieren und erproben. Und das ist eben eine Skizze, wo Sie sehen, von der Krankheit über Surrogat, über ein Zwischenmaß, zum Beispiel ein hoher Blutdruck, wir senken ihn, wird es besser. Ein hohes Cholesterin, man senkt es, nützt es was. Wir neigen sehr dazu, in der Medizin mit Surrogatmaßmarkern zu arbeiten, müssen aber letztlich wirklich verlangen, dass geprüft ist, ob das definierte, klinisch relevante Endziel erreicht wird. Weil eben ein schönes EKG war in der CAS-Studie keine Garantie für ein längeres Leben. Da diese Verfahren ja sehr weit von der kurativen Medizin abweichen und aus Grund gewisser historischer Belastungen, die wir alle kennen, hat sich ein Schutzinstrumentarium eingebürgert, das sind die Ethikkommissionen, deren Aufgabe es ist, irgendwo stellvertretend für die Betroffenen, für die Patienten, auch für die Gesellschaft, vom Arzt zu verlangen, dass er sein Forschungsvorhaben plausibel macht, und rechtfertigt. Diese Einrichtungen haben sich in Europa in den letzten 20 Jahren weit verbreitet, sind in den meisten Ländern Kulturstaaten per Gesetz geregelt. In Amerika etwas länger, heißen dort Institutional Review Boards. Die amerikanische Ethikkommission beratet bei kurativen Entscheidungen. Da muss man differenzieren. Also Institutional Review Boards gegen unsere Forschungsethikkommissionen. Das amerikanische Verfahren ist entsprechend auch der amerikanischen staatlichen Gestaltung streng dezentralisiert. Länder wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und auch Belgien, die also föderale Staaten sind, stehen zu einem Verfahren näher. Der Rest der europäischen Staaten sind eher zentralistische Staaten und denen fällt das, was jetzt in der EU auf uns zukommt, wahrscheinlich leichter. Diese Prüfverfahren nach der Systematik moderner Forschung haben Eingang genommen, das habe ich auch hinten aufgelegt, in die Art und Weise, wie heute zum Beispiel Medikamente entwickelt werden und erprobt werden und man schreitet von ersten Erfahrungen mit dem Medikament, Verträglichkeit und so weiter fort, bis zum Schluss das Medikament zugelassen wird und Ärzte aufgrund der Begleitvorschriften, die es da gibt und Informationen wissen, wie sie es anwenden können. Was hier häufig völlig übersehen wird, ist, dass was ein Medikament wirklich kann, oft erst 10, 20, 30 Jahre später bekannt ist. Das heißt, die Firmen sind nur bis hierher verantwortlich, dürfen es dann zulassen und dann verbreitet sich ein Medikament und das kann teilweise katastrophale Folgen haben. Bei der Erprobung von Medikamenten gibt es eine ganze Reihe von Vorurteilen. Zum Beispiel nach Contergan hat man sich sehr gehütet, an Frauen Experimente durchzuführen. Dann haben die AIDS-Kranken einmal die Behörden in Amerika aufgerüttelt, indem sie ein schnelleres Prüfverfahren für schwere Krankheiten erzwungen hatten. Und dann sind die amerikanischen Feministinnen draufgekommen, dass eigentlich die Zulassungsdaten für Medikamente an Männern, von Männern überwiegend stammen und Frauen bekanntlich nicht in jeder Hinsicht wie Männer sind. Und jetzt ist es in Amerika durch die amerikanische Zulassungsbehörde FDA und auch in der europäischen zentralen Zulassung in London, ist eigentlich die Forderung, dass Medikamente an allen Gruppen erprobt werden, für die die Medikamente gedacht sind. Das heißt, man steht auch vor der Forderung, Medikamente an Kindern zu erproben. Was ja wissenschaftlich gesehen völlig sinnvoll ist, weil es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in der neonatologischen Intensivmedizin etwa 90% der dort verwendeten Medikamente nie für diese Altersgruppe erprobt wurden. Und erproben heißt systematisch erprobt. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, ein Ergebnis, nach dem Sie handeln. In Wirklichkeit machen wir das nicht. Dann macht jeder Arzt sein Privatexperiment. Was ja viel gefährlicher ist, weil wir das Wissen nicht kumulieren und zusammentragen und auch nicht systematisch und standardisiert gearbeitet wird. Das ist also eine Verzerrung. Ein Ergebnis, das uns an die Kass-Studie erinnert, könnten die hier Anwesenden, also ich meine grundsätzlich, die betrifft Frauen. Aus der Framingham-Studie ist herausgekommen, 1976 ungefähr, dass Menopause das Herz-Kreislauf-Risiko bei Frauen erhöht. Trotzdem wurde der Schluss gezogen, wir können das reparieren. Wir geben Frauen postmenopausale Hormonersatztherapie und korrigieren damit das Risiko. Voriges Jahr und heuer, jetzt das ist von heuer, FDA warnt bezüglich des Einsatzes, des indiskriminierten Einsatzes von Östrogenen. Studien haben gezeigt, dass nicht das eingetreten ist, was man Frauen versprochen hat, nämlich, dass man ihr Herz-Kreislauf-Risiko senkt, herausgekommen ist, Frauen mit Hormonersatztherapie, so wie es in Amerika verwendet wurde, aber es englische und skandinavische Studien bestätigen das, haben ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, ein erhöhtes Mama- und Ovarialkarzinom-Risiko, was sich verbessert, ist Osteoporose-Risiko. Und das muss man jetzt mit einer Frau besprechen. Wenn eine Frau sehr starke Beschwerden hat, wird man darauf eingehen können. Aber ist klar, dann ist Lebensqualität gegen. Aber das wurde weltweit den Frauen nahegelegt ohne wissenschaftlichen Beweis, nur aufgrund eines Surrogatschlusses, man hat es ihnen gegeben als Herz-Kreislauf-Protektivum. Wenn Männer die Opfer dieses Verfahrens geworden wären, glaube ich, würden wir mehr davon hören und mehr davon wissen. Auf alle Fälle zeigt uns das, Firmen bringen ein Produkt zur Zulassung, die Behörde segnet es ab, in der Medizin wird es verwendet und dann müssen aus öffentlichen Mitteln gestützte Studien überhaupt erst zeigen, was ein Medikament kann. Für mich ethisch äußerst problematisch. Eine besondere Aufmerksamkeit müsste man natürlich auf Studien legen, die der Therapieoptimierung dienen. In der Onkologie, in anderen Fächern. An die denselben Maßstab zu legen, was Anforderungen betrifft, Versicherungen, also, ist sinnlos. Es gibt einfach das wäre auch aus meiner Sicht eine ethische Forderung, dass man für solche Studien einen anderen Standard entwickelt, der entgegenkommender ist. Dann ein großes Problem. Das ist von einer Neurologenzeitschrift, Reporting Clinical Trials, Full Access to All the Data. Da hat es jetzt Dinge gegeben, die kann ich in der Kürze gar nicht beschreiben, wo eine Firma da und den führenden Autor einer großen Gruppe mit 10 Millionen Dollar verklagen wollte, weil er etwas publiziert hat, was der Firma nicht gepasst hat. 1000 Patienten haben mitgemacht, es ist nicht das herausgekommen, was die Firma sich erwartet hat. Die Ärzte haben das publiziert, am nächsten Tag war die Klage da, man hat es dann sein lassen, weil man natürlich die öffentliche Meinung noch zu sehr provozieren will. Und da haben jetzt die führenden Autoren führender Medizinzeitschriften sagen, jeder Autor muss in Zukunft bestätigen, er hat den Zugang zu allen Daten gehabt, es hat nicht Meyer den Artikel geschrieben und Müller steht dort, es gibt Ghostwriter und alles Mögliche. Publication Bias nennt man das. Das Problem ist natürlich die Verzerrung durch bevorzugte Veröffentlichung erwünschter, meist positiver Ergebnisse und Unterdrückung oder Nichtveröffentlichung unerwünschter, meist negativer Ergebnisse kommt natürlich genau sowas heraus. Und das gilt es zu verhindern, ist aber relativ weit verbreitet. Und anlässlich eines Todesfalls bei einer somatischen Gentherapie, bei der das Problem auch aufgetreten ist, dass Dr. Wilson von Pittsburgh University nicht nur der zuständige Forschungsleiter war, sondern entsprechend dem amerikanischen Prinzip jetzt der Kommerzialisierung der Forschung gleichzeitig Teileigentümer der Firma, die sein Produkt hergestellt hat. In dem Zusammenhang ist ein junger Mann mit 18 Jahren gestorben und dann hat die amerikanische Society for Gene Therapy dieses Statement verfasst. Das liegt auch, ihr habt einen Artikel geschrieben, Trial Subject and Investigate and Trial Subject, da ist es hinten auch zitiert. Und da sagt man also, wenn man Aktien besitzt, und das soll man halt nicht, ne? Das würde einem ja an sich der Hausverstand schon sagen, der medizinische. Ein anderes Problem mit Betrug in der Wissenschaft. Es hat diesen Fall vom Herrn Bezwoda gegeben, der bei der Hochdosis-Chemotherapie sehr vielversprechende Ergebnisse geliefert hat. Gott sei Dank hat man das dann in Südafrika kontrolliert, er hat geschwindelt gehabt. Wer immer weiß, was Hochdosis-Chemotherapie bei Mammakarzinom bedeutet, kann sich vorstellen, was man verdankt der Gründlichkeit der amerikanischen Kollegen, dass sie das geprüft haben. Aber ohne dass der Bürger es in Europa wahrnimmt, passiert ganz was anderes. Ich weiß nicht, wie es den Italienern geht, aber die Österreicher, wenn sie Beschwerden haben, gehen sie zum Landtag, zum Beispiel nach Innsbruck, oder sie gehen zum Parlament in Wien und haben längst übersehen, dass dort gar keine wichtigen Entscheidungen mehr getroffen werden. Diese Entscheidungen werden schon lange in Brüssel getroffen. Die Pharmaindustrie weiß das schon seit 20, 30 Jahren. Die agiert gar nicht mehr so sehr lokal. Die hat zum Beispiel die letzten 15 Jahre intensivst an einer Direktive gearbeitet, die Frau Professor Palermo schon angedeutet hat. Das ist die Trial-Direktive 2001-20. Da geht es, wissen Sie, wenn Sie nur den Titel lesen, das interessiert wirklich keinen Arzt, nicht? Da steht dort, Approximation of Laws, Regulations, also Anpassung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu irgendetwas. Da hören Sie ja schon zum Lesen auf. Dass damit massivst die medizinische Forschung am Menschen durch Ärzte geregelt wird und dass die Hauptverantwortung für dieses Dokument das in Brüssel längst beschlossen wurde und das jetzt auf nationaler Ebene bis 2004 in Kraft umgesetzt sein muss, dass dafür zum Beispiel das Generaldirektorat Enterprise, das Wirtschaftsgeneraldirektorat verantwortlich ist, federführend, das sollte eigentlich jeden ethisch denkenden Mediziner und natürlich Patienten betroffen machen. Da in diesem Verfahren wird, in Einleitung heißt, damit wird alles schneller und besser, wer ein bisschen Pharmakologie versteht, weiß, an je weniger Patienten ein Medikament erprobt ist, desto weniger wissen wir. Es gibt wenige Medikamente, die wir ganz dringend schnell brauchen. Verzweifelte Krankheiten, wo sich was abzeichnet, selbstverständlich ein Schnellzulassungsverfahren, ganz klar. Aber wissen Sie, der 20. ACE-Hämmer, der 30. Beta-Blocker, der 15. irgendetwas, die Innovation ist nicht so dringend. Und wo eine ist, wie bei Gleevec, da wird großes Theater darum gemacht. Aber den Patienten wird gesagt, Krebs, Alzheimer, all das, wenn wir nur schneller, es stimmt ja alles nicht. Und wenn an weniger Patienten, dann wissen wir weniger über die Medikamente. Dann ist es unsicherer, weil sie kriegen nirgends so viel Sicherheitsdaten wie in den klinischen Studien. Mit dem Schlagwort hat man agiert. Eine Taskforce für die Directive, wo in Brüssel dort die Lobby-Einrichtung heißt EFPMA, das steht alles in meinem Papier auch drinnen, mit der Homepage und alles. Die haben 15 Jahre die Bürokraten und die Politiker in Brüssel erfolgreich bedrängt, von der Ärzteschaft weit und breit nicht die Dings. Und diesem ganzen Dokument ist auch kaum ein Arzt beteiligt. Oh ja, ein Kinderarzt, Professor Liesen aus Deutschland. Und darum sind in dieser Direktive an sich ganz interessante Regelungen, was die Kinder betrifft, drinnen. Es wäre natürlich schön, wenn auch Internisten dabei gewesen wären, Psychiater, Neurologen, dann würde diese Direktive etwas anders sein. Eine extreme Formalisierung, Bürokratisierung zeichnet sich ab. Das Informed Consent Wesen wird unrealistisch detailliert geregelt. Die Ethikkommission, ein ständiges Ärgernis für die Industrie, werden zentralisiert. Sie haben dann pro Staat eine Meinung, die ist innerhalb 60 Tagen Ethik unter Fristenzwang. In 60 Tagen zu erledigen, die Ethikkommission kann einmal etwas nachfordern und was mit lokalen Ethikkommissionen sein soll, steht überhaupt nicht drinnen. Für Liechtenstein ist er nicht dabei, aber Luxemburg vielleicht kein Problem. Aber für Italien mit 60 Millionen Einwohnern, vielleicht kommt dann das italienische Votum aus Palermo, aus vielleicht aus Neapel, vielleicht aus Ancona und gilt für ganz Italien. Und was die Deutschen machen, wir werden sehen. Ich glaube, die Industrie wird schauen, dass sie die schwächsten Ethikkommissionen findet und dann sehr schnell ihre Zustimmung findet. Ethik spielt sich aber nicht in der Behörde ab. Ethik spielt sich letztlich ab zwischen Patient und Arzt. Das ist die entscheidende Ebene. Und diese Ebene, die wird momentan in der EU offenbar preisgegeben. Das ist aus meiner Sicht eine ethische Katastrophe. Okay, dafür geht es schneller. Der Gesamtzusammenhang ist klar. Die EU befindet sich in einem enormen wirtschaftlichen Wettkampf mit den USA. Die USA haben niedrige Sozialstandards, das ist Interpretation Baumgartner. Die EU, die Amerikaner, meine Frau ist aus Kanada, ich lebe auf beiden Kontinenten und ich habe da, glaube ich, ein ganz vernünftiges Bild, aber es ist meine private Interpretation. Die Amerikaner haben niedrige Sozialstandards, können sich zum Beispiel auch militärische Expeditionen ohne weiteres leisten im größeren Stil. Und die Engländer haben ja auch nicht die höchsten Sozialstandards. Aber die Europäer haben grundsätzlich hohe Sozialstandards, die Amerikaner niedrige. Und jetzt wollen wir konkurrieren. Und was Europa macht, es senkt die ethischen Standards. Das ist meine Interpretation. Das geht, weil die Entscheidungen nicht national unter Einbeziehung der Bürger geschehen, sondern zentral ohne wirkliches Mitwirken der Bevölkerung. Und bis es dann die ersten Toten gibt und die ersten Probleme, dann wird man schon was reden, wird man schon was ändern, aber das wird Zeit brauchen. Ich sehe in diesem Verfahren eine schlechte Entwicklung. Ich würde sagen, Brüssel, oder wie man das sagt auf Lateinisch, locuta causa finita, ich glaube nur nicht daran. Es gibt aber noch eine viel geschicktere Lobby als die Arzneimittellobby. Das sind die Medizinproduktehersteller. Die haben überhaupt ganz was anderes erreicht, nur von denen redet niemand. die haben sich, denen ist es gelungen, hinter den Geräten, Maschinen, Implantaten sich zu verstecken. Die haben erreicht, dass das Zulassungsverfahren für Medizinprodukte in Europa völlig dezentralisiert ist. Sie haben über 50 Zulassungsstellen, das heißt auf Englisch Notified Bodies, benannte Stellen. Und da können Sie ein Produkt registrieren. In Österreich gibt es 2, wie es in Italien gibt, weiß ich nicht. Und das gilt für die ganze EU. In Amerika ist die Medizinproduktezulassung zentralisiert in der Hand der FDA. Hier hat Europa oder die europäische Medizinproduktehersteller-Industrie, ohne dass das die Bürger bekommen, sich einen kleinen Startvorteil geholt, der sich darin auch auswirkt, dass wir hochinteressante, pionierhafte amerikanische Produkte schon zum Testen bekommen, weil es bei uns einfacher geht. Also vielleicht funktioniert das Verfahren, es geht dann um Industriestandort, um Arbeitsplätze, der europäische Bürger ist sowieso überfordert. Euro, Osterweiterung und so weiter. Es ist sehr viel, was in kurzer Zeit geschieht und da kann man im Windschatten etwas ganz gut machen. Jetzt sind die Franzosen aufgewacht. Wer immer an pharmakologischer Information interessiert ist, Prescrire ist vielleicht die beste kritische Pharmazeitschrift, die ich kenne. Die gibt es auch auf Englisch. Also für Franzosen eine große Leistung im Internet. Und die haben zum Beispiel den Präsident des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit der EU-Direktive, sind sie vorstellig geworden, natürlich hat das nichts gebracht. Es gibt dann darüber hinaus noch ein Instrument, das heißt ICH, International Conference for Harmonization. Hier haben sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der zeitliche Zusammenhang dürfte rein zufällig sein, haben sich Amerikaner, USA, EU und Japan geeinigt, bei uns seit 1997 in irgendeiner Form gültig, auf die gegenseitige Anerkennung von Zulassungsdaten für Arzneimittel. Da steht auch wieder keine Senkung der ethischen Standards und so weiter und so fort. Alles schneller, alles besser, alles einfacher. Weniger Patienten, weil sonst haben sie müssen Amerika welche drinnen haben, in Europa. Jetzt erkennt man das gegenseitig an. Für manche Medikamente mag das ein Vorteil sein, generell von pharmakologischer Sicht sicher nicht, aber es ist billiger und schneller. In diesem ICH-Dokument wird Informed Consent geregelt, Sie sehen da unten, in einer Art und Weise, wer immer realistisch mit Patienten umgeht, der wird sich wundern. Da haben Sie 26 Punkte, die Sie berücksichtigen müssen, von denen wahrscheinlich die meisten Ärzte die Hälfte nicht gescheit durchverstehen und der Patient noch weniger. Einer der bekanntesten Statistiker, Pito, der hinter den ISIS-Studien gestanden ist, aus Oxford, der sagt zum Beispiel, dass viele klinische Studien 10 bis sogar 100 Mal zu viele Daten sammeln und damit ja die Aussagekraft gar nicht erhöhen, sondern erniedrigen, und zwar wegen defensiver Richtlinien und so weiter. Mich erinnert das an die amerikanische Produkthaftungsgesetzgebung. Sie wollen immer dann hinuntergehen, wer ist schuld. Und das kommt jetzt nach Europa und Europa macht brav mit, weil die Pharmafirmen es so wollen und niemand dagegen ist. Prescrire hat im Jahr 2000 Golden Pill Award, also einen wirklichen Fortschritt. Haben sie im Jahr 2000 zum Beispiel keinen gefunden und diesen Preis nicht ausgeschüttet. Es ist nicht das erste Mal. Die Schweiz, von der man nicht annehmen kann, dass sie industriefeindlich ist, hat die Schweizer Akademie der medizinischen Wissenschaften eine im Internet in Englisch, Deutsch und Französisch, glaube ich, müsste auch Italienisch, müsste man nur monieren. Wenn die es nicht haben, muss man nur drängen. Collaboration Industry Medical, also einen wunderschönen Artikel zu diesem Thema geschrieben. So, ich will Ihnen dann noch etwas, wenn Sie noch nicht deprimiert sind, dann kann ich Ihnen jetzt noch was nachliefern. Zur Frage Informed Consent. Eine Arbeit aus dem Jahr 2001, da haben sie in Kalifornien bei Asthmakranken, die akut eingeliefert sind, haben es zwei Patienteninformationen gegeben, eine mit dem rechtlichen Minimum an Information und ein Industrieformular. Da ist halt statt Medikamente gestanden zum Beispiel irgendeine eine Weinmarke oder so, nicht? Da ist rausgekommen, dass das einfache Patienteninformation besser verstanden wird. Würde uns nicht überraschen, wenn Sie einen akuten Asthmaanfall haben. Nicht? Dann hat man, das ist aus der Ostküste, Boston Area, an Krebspatienten untersucht, was sie von der Zustimmung verstanden haben. Diese Patienten sind nicht in einer akuten Notsituation. Etwa 50% der Patienten erliegen dem, was ich schon einmal genannt habe, Therapeutic Misconception. Die glauben, dass die Teilnahme an der Studie primär ihren Nutzen zum Ziel hat. Viel erschütternder ist, dass etwa 60% der Ärzte, die die Aufklärung durchführen, das auch glauben. Es fällt uns offenbar ganz schwer, die Systematik der modernen Medizin, die ja letztlich dehumanisierend ist, die ja instrumentalisierend ist, wirklich in unserem Herzen nachzuvollziehen. Der Arzt will sich immer als Heiler erleben und der Patient eigentlich immer als jemand, für den man etwas tut. Und dass sich beide letztlich in den Dienst der Wahrheitsfindung stellen, fällt wahnsinnig schwer, ist aber das Ziel zum Beispiel einer randomisierten, kontrollierten Studie. Und da hat eine amerikanische Arbeit aus jüngster Zeit, die die Lesbarkeit solcher Dokumente untersucht und darauf kommt, dass wenn Sie einen Hochschulabschluss haben, haben Sie eine gute Chance, die Einverständniserklärung zu verstehen. Da die meisten Leute aber bei weitem nicht dieses Bildungsniveau erreichen, verstehen die nicht einmal die Ausdrücke, die da drin vorkommen. Und das ist nicht nur die Fremdsprachenausdrücke. Der Ausdruck Therapeutic Misconception wurde 1982 von Applebaum geprägt. Er geht jetzt auf das weiter ein. Dann haben sie die Desperately Ill Patients und so weiter. Das heißt, ich glaube, man lebt hier irgendwo, auch juristisch gesehen, am Mond. Was sich in Wirklichkeit abspielt, hat also nichts mit einem Kaufvertrag oder was zu tun, sondern geht es um dein eigenes Schicksal und einen ganz komplizierten Zusammenhang. Und hier sehen Sie, das sind die ganzen nach ICH, was Sie da alles erledigen müssen, bevor jemand unterscheiden kann. Und das Ergebnis, ein ganz interessantes Ergebnis. Es gibt eine Hero-Studie. Die wurde 2002 veröffentlicht. Da ist es darum gegangen, Heparin gegen Bivalirudin bei Patienten mit einem Herzinfarkt zu vergleichen. 17.000 Patienten. Und dann haben in einer Substudie in Australien und Neuseeland, und das wurde gerade am 15. April veröffentlicht dieses Jahres, hat man das Einwilligungsverfahren analysiert und ist darauf gekommen, dass etwa 80% der Patienten unterschrieben haben, bevor, ohne es gelesen zu haben. Was verständlich ist, wenn Sie einen Herzinfarkt haben, nicht? Und Sie haben die entsprechende Problematik, wobei das Einwilligungsblatt, ich habe mir es besorgt, sind nur 2,5 Seiten. Es ist eine einfache Studie, weil es ist aktiv kontrolliert. Der Patient bekommt entweder Heparin oder das andere. Es ist auch nicht geblindet, es ist eine offene Studie. Es ist einfach. Andere Studien, 200.000 Daten gibt es über Herzinfarktstudien, Lysestudien. Da gibt es 6-8-seitige Patienteninformationsblätter. Diese Studie zeigt uns, dass ein Großteil der Patienten unterschreibt, ohne es zu lesen. Ein Nebeneffekt, 12.000 der 17.000 Patienten waren in Osteuropa, eine amerikanische Firma, die die ICH-Gegebenheiten nur genützt hat, 6.000 davon in Russland. Die Mortalität hat man angenommen nach der Gusto-Studie, das wäre 6,4% gewesen. Dann war man überrascht, dass die Mortalität 11 oder 12% war. Allerdings in den 2500 Patienten im Westen war die Mortalität 6,4%. Das zeigt uns die Grenzen solchen Risikoexports, wie ich es versucht zu nennen. Sie machen die Studie in einem armen Land für wenig Geld und hoffen dann die Daten für die reichen Länder zu nutzen. Nur wenn dort viel mehr Leute sterben, ist das Ergebnis nicht gut übertragbar. Eins der Gründe, das ist die durchschnittliche Lebenserwartung 1993 in Russland. Die war damals auf 59 Jahre für Männer, heute ja, oder 58, heute ist sie 59,9. Die Unterschiede der Lebenserwartung, ich habe mir das ausgerechnet aus OECD-Daten, ist zwischen 5 und 15 Jahren zwischen den Osteuropäern und dem Westen. Dass sie unter diesen Umständen zu keinem wahrhaftigen Ergebnis kommen, liegt nahe. Aufgrund diverser amerikanischer Katastrophen, die dort viel anders aufgearbeitet werden, bei uns werden sie mehr unter den Tisch gekehrt, hat man am amerikanischen Gesundheitsministerium eine neue Stelle institutionalisiert, die Studien überwacht, mehr oder weniger. Und einer der Chefs ist der Professor Koski von Harvard, ein Anästhesist, und der sagt in dem Editorial To Protect Those Who Serve, dass letztlich der Patient wahrscheinlich oft deswegen zustimmt, weil er dem Arzt vertraut. Das Einverständniserklärung, wo man glaubt durch eine Unterschrift, das ist wahrscheinlich die juridische Interpretation, bei Kranken, bei den Krebskranken, die haben eine falsche Vorstellung. In Akutsituationen, da wird etwas gemacht, was nicht wahr ist. Und auf die Art und Weise laufen wir Gefahr, uns selbst den Boden unter den Füßen wegzuarbeiten, weil wenn Unwahrhaftigkeit die Forschung anfängt zu prägen, das geht nicht gut. Und dann ist die ganze Medizin aufgefordert, das zu unternehmen. Ich will nur sagen, abschließend, es gibt eine andere Ebene, das wird die des Europarats. Dem Europarat gehören zurzeit, glaube ich, fast 52 europäische Staaten, haben auch die Sowjetunion, die Türkei. Der Herr Öcalan ist wahrscheinlich deswegen nicht hingerichtet worden, weil entsprechend der Europäischen Menschenrechtskonvention die Todesstrafe nicht mehr üblich ist in Europa. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Öcalan noch lebt. Und der Europarat hat an sich vorausschauend erkannt, schon vor Dolly, dass wir vor starken Änderungen oder dramatischen Fortschritten stehen und hat versucht, einen Rahmen zu schaffen für die Entwicklung der Medizin, der irgendwo mit dem europäischen Menschenrechtsgedankengut in Einklang zu bringen ist. Naja, und da hat es dann besondere Probleme auch gegeben, die zeige ich ganz kurz auf, die Problembereiche, die sind Forschung, Organ-Gewebetransplantation, Embryo und Fetus, Human Genetics. Und dann ist Dolly gekommen und auf einmal ist das Klonen auch dabei. Und damit will ich nur sagen, das Schiff fährt so schnell, dass wir nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich höre lieber auf, ich hätte noch Unterlagen, die liegen auch hinten, aber ich will, ja, eins muss ich Ihnen noch zeigen. Sehen Sie, das ist nicht der Querschnitt durch eine neu entdeckte Gebirgskrautkette. Das ist der Aktienkurs von Celera Craig Venter. Das wird Ihnen vielen ja was sagen, das Genomprojekt. Das war die kommerzielle Alternative zum Human Genome Projekt aus öffentlichen Mitteln. Das hat schon einmal viel Geld gebracht, jetzt ist es da. Und Craig Venter ist nicht mehr bei der Firma Celera. Das ist eine der ganz großen ethischen Entscheidungen heute. In wessen Hand geben wir die Grundlagenforschung? Kommerzialisieren wir diese oder behalten wir die in öffentlicher Hand? Hier hat die Industrie, die kommerzialisierte Forschung, eine Niederlage erlitten. Wer Lust hat, der kann sich den Aktienkurs von Decode anschauen. Decode ist das isländische genetische Analysenprojekt. Der schaut nicht ganz so dramatisch aus, aber der ist von 60 auch auf 5 heruntergefallen. Also das ist eine der ganz großen forschungsethischen Anforderungen für die Zukunft. Wer, in wessen Hand gehen diese Sachen? Bleiben sie in öffentlicher Hand und werden sie weltweit publiziert oder wird zu patentiert und wird alles auch im Grundlagenbereich kommerzialisiert? Die Ärzte sind normalerweise mit Patienten beschäftigt und haben für diese Sachen keine Zeit. Die Industrie kann fokussieren und setzt ihre Kräfte gebündelt dort ein, wo man es braucht. Es ist ein großer Fehler der Ärzteschaft, wenn sie nicht selbst auch im Eigeninteresse diese Kraft entwickelt und diese Organisation. Dem Patienten kann man nicht helfen, weil der Patient, wir alle sind zukünftige Patienten, wir glauben es nur nicht. Und wenn wir krank sind, sind wir meistens von der Krankheit so betroffen, dass wir andere Sorgen haben, als eine Lobbyeinrichtung in Brüssel oder bei der WHO in Genf zu gründen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor.
Buonasera ai colleghi, grazie a Mario Marchese e dottor Mai per questo invito di Triangolo che mi ha fatto molto piacere e consentito